Ey, wenn du Kaffee trinkst, gell?
Was?
Also, wenn du Kaffee trinkst, wirst du direkt wacher?
Nee. Überhaupt nicht. Also, mir geht's total gut, wenn ich in der Früh einen Kaffee trinke. Gleich so, also nach dem Aufstehen. Und ich fühle mich dann auf jeden Fall wacher. Ich glaube aber, dass es nicht so wirklich ganz eigentlich die Wachheit ist, die in dem Moment das ist, was ich brauche, sondern eher ein warmes Getränk in meinem Magen drin. Verstehst du?
Also nee, also ja, ich
Ich habe schon einen
ja, aber
Selbsttest
ich
gemacht mit sozusagen, wo ich den Kaffee gegen Kakao ersetzt habe und es hatte die gleiche Wirkung.
also könntest du von deiner Wahrnehmung eigentlich Koffein weglassen?
Also weglassen auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es das für mich ein Problem wäre. Ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee, weil es mir sehr gut schmeckt. Also mir schmeckt auch nicht jeder Kaffee. Ich bin da definitiv wählerischer geworden, als ich es früher noch war, weil ich doch grundsätzlich sehr verwöhnt bin, was guten Kaffee angeht. Aber was auf jeden Fall Koffein bei mir hat, ist eine stimmungsaufhellende Wirkung in diversen Situationen meines Lebens.
Aber dann könntest du es ja doch nicht weglassen, oder?
Naja, ich bin ja jetzt nicht kein grundsätzlich schlecht gelaunter Mensch oder so, oder dass ich jetzt irgendwie darauf angewiesen wäre, weißt du? Also ich bin einfach dann definitiv präsenter, würde ich sagen. Das würde vielleicht das am ehesten betreffen, auch zum Beispiel im Training oder so, dass ich jetzt, wenn ich richtig, richtig müde bin, Kaffee mich jetzt nicht topfit wach macht. Ich trinke auch nicht mehr so viel Kaffee, wie ich schon mal getrunken habe in meinem Leben. Vielleicht habe ich auch die Wirkung mir wieder so ein bisschen zurückgeholt, aber auf jeden Fall eine Zeit lang hat es bei mir überhaupt nichts gebracht und ich habe in der Früh 3, 4 Tassen Kaffee getrunken und es war einfach egal. Und andersrum, ich dann auch jetzt nicht irgendwie das Gefühl hatte, ich bin jetzt so komplett overdosed oder so, aber sag
Weil,
mir dann die Gedanken dazu.
ne, weil wir haben jetzt schon ein paar, also ja, im Zuge eines Blogbeitrags, den ich da für Sporthunger geschrieben habe, bei dem es eigentlich um Koffein und Wettkampf oder halt ja im Sportkontext diese Wirkung ging.
Sporthunger und der Nahrungs, wie sagt man da?
Ja, alles, was irgendwie Sportverpflegung, also vor allem irgendwie Nutrition angeht und da was
Ja,
damit
Nutrition
zusammenhängt.
Partner, sagt man heute, glaube ich.
Genau.
Ja.
Mit dem besten Stuff auf jeden Fall, was das Ganze angeht.
Grüße gehen
Oder
raus.
große Auswahl vor allem.
Werbung Ende.
Genau, also im Zuge dessen eben mit so ein paar, ja, paar Recherchen auch, was wie genau Koffein wirkt und in verschiedenen Phasen und so weiter, haben mir auch verschiedene Leute erzählt,
Er hat recherchiert.
da haben mir dann verschiedene Leute erzählt, dass zum Beispiel bei ihnen das so ist, wenn Kaffee oder, also genau, ging generell mal irgendwie im Kaffee, war jetzt nicht unbedingt immer nur das, die Situation, aber wenn das reduziert wird, dass dann wirklich Kopfschmerzen und ja, einfach so Erscheinungen auftreten, die den Tag schlechter machen oder alles mögliche.
Entzugserscheinungen. Aber
Aber, ja, weiß nicht, ob ich das Entzugserscheinungen, aber ja, also schon
wenn
irgendwo,
es darauf
aber
zurückzuführen ist, auf den reduzierten Konsum, sind es
auf jeden
Entzugserscheinungen.
Fall ist es so, dass ich nie irgendwie das Gefühl habe, sowas zu haben. Ja, und man kennt ja so diese Sätze auch, die irgendwie, keine Ahnung, ich kann irgendwie Kaffee trinken oder oft ist es auch Red Bull oder Cola oder sowas. Und danach schlafen, das ist gar kein Problem. So,
Ich zum
und
Beispiel.
ja, aber, also habe ich auch mal gesagt oder so ging es mir auch mal. Und ich glaube, also klar, ich kann auch schlafen. Aber ich glaube schon, oder wahrscheinlich ist es dann so, dass halt der Schlaf auf jeden Fall schlechter ist. So, weil du dann halt schon auch da, das kickt ja irgendwann zwischen 60 und 90 Minuten, so ist der Peak ja normalerweise. Und dann hat man wahrscheinlich einfach keine guten Schlafphasen dann erstmal. Und das ist dann, glaube ich, schon ein Thema, was einen dann irgendwie betrifft. Dass man ja am Anfang erstmal einschlafen kann, ist ja klar. Aber ich glaube, dass das halt so ein Thema ist, mit dem man so normal im Alltag immer dasteht und da viel die Erwartung eigentlich ist so, ich trinke jetzt meinen Kaffee zum Beispiel und dann bin ich wach. Weil so am Ende ist es ja eigentlich gar nicht unbedingt so. Das ist mir auch schon aufgefallen bei irgendwie super langen Autofahrten oder so. Wenn dann mal müde wird, dann denke ich mir, oh, jetzt kommt irgendwie ein Kaffee oder was. Oder manchmal ist dann halt auch Red Bull oder sowas. Das hilft dann gar nicht so direkt.
Ja, aber das ist ja, also erstens darfst du nie den Placebo-Effekt unterschätzen, was das betrifft, weil Leute, wenn sie denken, ich trinke jetzt was und dann geht's mir danach oder dann bin ich danach schon wacher, ist genau das Gleiche, wie wenn Leute krank sind und irgendwelche Tabletten bekommen, dass es einfach Studien gibt, dass die Leute sich dann kurze Zeit später, obwohl die Wirkung noch gar nicht eingetreten ist, schon besser fühlen, weil es einfach auch eine mentale Komponente hat. Und ich glaube, das darfst du bei so kulturell geprägten Sachen wie in der Früh trinkt man einen Kaffee und dann ist man wach, nicht unterschätzen, dass einfach das auch eine Wirkung hat, eine tatsächliche Wirkung, die zwar psychologisch ist, aber trotzdem dazu führt, dass Leute sich wacher fühlen und dann auch irgendwie mit mehr Energie in den Tag starten. Und das ist tatsächlich auch, glaube ich, der Effekt, den Kaffeetrinken bei mir hat, wie gesagt, ich habe es ja auch schon versucht zu ersetzen durch Kakao oder ähnliches und ich mich dann danach genauso wach oder gut gefühlt habe und ich deswegen das einfach darauf zurückführe, dass es einfach ein Heißgetränk ist, das mir gut schmeckt. So. Und dass aber die Wirkung von Koffein an sich von vielen, glaube ich, gar nicht so, also dass die eben jetzt bei einer Tasse Kaffee oder ähnlichem jetzt auch nicht so krass ist, dass man das so voll, dann steht man auf zwei Beinen und, keine Ahnung, startet wie eine Rakete in den Tag. Ich glaube, dass das halt auch die Leute gar nicht so richtig wahrnehmen, weil sie dann schon viel zu sehr mit was anderem beschäftigt sind.
Ja, das kann gut sein, weil ich finde immer, also das mit dem Kakao und so kann ja kein Placebo dann sein, weil Placebo heißt ja, dass man zumindest denken muss, dass das drin ist, du weißt ja bei Kakao, dass kein Koffein dabei ist, so. Dann ist es wahrscheinlich irgendeine andere Wirkung, aber
ja,
so, da ist es einfach irgendwie die Wärme oder sowas, keine Ahnung, das kann, also ich macht einen Wärme, war eigentlich, ja, aber ist dann irgendein anderer psychologischer Effekt oder so, aber genau, weil jetzt noch ein anderes Ding, wenn zum Beispiel man irgendwie die Kaffee, also die beim Siebträger jetzt und der Mühle und so das alles einstellen möchte, dann wird der Anfang schon, oder muss man sehr, sehr viel Kaffee einfach durchschleusen, bis man da alle Einstellungen richtig hat. Und dann hat man so einen richtigen Koffeinschock, wenn man das alles noch probiert. Und eigentlich ist dieser Status, das fühlt sich einfach nicht gut an, finde ich. Das ist so richtig
schlecht.
So.
Mir ist schlecht davon.
Ja, und die Pumpe geht halt und
das merke ich gar
ist
nicht
alles irgendwie kein gutes Gefühl. Und so, das ist halt so ein bisschen immer das Ding. Klar, wahrscheinlich dann auch eine zu hohe Dose, wie bei allem. Manche Sachen tun gut und eine zu hohe Dose nicht. Aber wenn das quasi eigentlich dieser Kick-Effekt ist, den man dann da hat, den man dann halt deutlich vermehrt spürt, das fühlt sich irgendwie eigentlich gar nicht so gut an.
Ja, aber das ist ja viel zu viel. Also, keine Ahnung, ich trinke ja auch ultra große Tassen Filterkaffee, wo wahrscheinlich aber auch das Koffein nicht so hochstark konzentriert ist. Schätze ich jetzt einfach mal, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Aber ja, jetzt zum Beispiel habe ich auch schon in Wettkämpfen oder ähnlichem auf Koffein-Gels mit Übelkeit reagiert oder zumindest mit Unwohlsein. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, wie sich das anfühlt, weil es ist kein Kotzübelkeit, sondern einfach ein unschönes Gefühl im Magen, finde ich.
Mhm.
Und
ja, so, weiß ich nicht, so ein, wie nennt man das? Unruhe irgendwie insgesamt.
Naja, auf jeden Fall finde ich super schade, weil ich grundsätzlich bei längeren Radausfahrten oder so schon gerne mal eine Cola trinke oder halt irgendwie Koffein zu mir nehme und das mir dann auch wirklich die Laune verbessert. Also daran kann ich das festmachen, dass ich dann einfach...
Ja, aber da wird, glaube ich, auch ein großer Effekt dann noch sein mit dem Zucker und einfach Kohlenhydrate, die der Körper dann wieder direkt hat, dass die ja super schnell auch ins Blut
ja,
kriegen und so.
Ja, voll, absolut, aber ich nehme ja auch Gels oder Zuckergetränke zu mir und das schiebt schon anders.
Sweet Spot. Das ist Sweet Spot, Baby.
Gude und Servus, hier wieder mit, ja, der Premiere ist falsch, aber ich könnte mich lange nicht mehr dran erinnern, ist glaube ich schon länger nicht mehr geschehen, dass diese Folgen einmal quasi aus dem gleichen Raum dann aufgenommen wurden, so lang hintereinander.
Hä, wie meinst du? Also, dass wir sozusagen einen Strike haben?
Oder? Ja, ja, genau. Ohne, dass man dazwischen dann wieder von da oder von da oder von da. Vielleicht war man dazwischen woanders, aber die Aufnahme ist dann ziemlich konsequent mit diesem Blick aus dem Fenster verbunden in den letzten
Folgen. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht.
Dann starten wir mit der Frage, wie geht's dir?
Boah, stell mir eine leichtere Frage, wie geht's dir? Also mir geht's mittelmäßig, ehrlich gesagt. Ich habe gleich von Anfang an, ich habe ein Versprechen gegeben und daran möchte ich mich auch halten. Deswegen versuche ich jetzt nicht zu negativ zu sein, weil mir gesagt wurde, nach unserer letzten Folge habe ich Feedback bekommen, dass es so schwere Kost war und dass es so ein trauriges Thema war. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall in dieser Folge, obwohl ich eigentlich nicht unbedingt besser gelaunt bin, zumindest irgendwie ein bisschen positiver zu sein. Ich habe mich auch beim letzten Mal bemüht, aber es ist halt einfach auch, eine Sache, die zu dem, was ich mache, dazugehört. Ja, nämlich einfach, dass man auch mal durch schwere Phasen geht, die auch länger andauern. Und in dem Fall, ja, wie gesagt, dauert diese Phase leider immer noch an. Ich hatte einen kleinen Rückschlag, kann man so sagen, letztes Wochenende, was meine Verletzung betrifft. Und daran habe ich gerade noch so ein bisschen zu knabbern und versuche mich davon nicht so krass runterziehen zu lassen, weil es war halt, also es ist einfach auch klar, dass es jetzt gerade, dass man das nicht übers Knie brechen kann, dass es einfach eine längere Phase ist, die noch andauert. Und ich hatte in der letzten Woche so ein wahnsinnig gutes Gefühl und habe gemerkt, ich mache Fortschritte und habe irgendwie zum ersten Mal wieder was gespürt und konnte mein Training genießen. Natürlich, ich trainiere jetzt noch lange nicht das, was sozusagen vielleicht irgendwann mal gezielt ist, aber es war einfach irgendwie insgesamt eine sehr positive Grundstimmung da. Und dann war halt natürlich so dieser Rückschlag ein bisschen heftiger. Um es kurz zu sagen, ich habe mich letzte Woche am Donnerstag final dazu entschieden, ja, ein Rennen zu versuchen beim Ironman 73 in Warschau, was durchaus doch eine längere Fahrstrecke ist mit dem Auto. Und wir haben uns das lange überlegt. Ich habe das auch immer eher so ein bisschen vage gehalten, ob ich das wirklich machen soll. Und habe mich dann eigentlich nur deswegen dafür entschieden, weil erstens ich mich in der Woche nicht schlecht gefühlt habe und davon überzeugt war, dass ich das schaffen kann, das Rennen. Und zweitens, weil es meine letzte und auch einzige Chance gewesen wäre, noch einen Slot für die 73 WM im November zu holen. Und das war meine Motivation, weil ich schon dachte, dass ich im November eben wieder gute Rennen machen kann oder auch immer noch denke. Aber ja, hat nicht sollen sein. Ich habe das schon beim Landstart, beim Reinlaufen ins Wasser, ja, irgendwie eine ungünstige Bewegung gemacht, einfach die für meinen Fuß vielleicht einfach noch zu heftig war. Ich bin halt mittlerweile nur gewohnt, schön irgendwie auf dem Laufband oder in überwachten Gefilde, so vielleicht irgendwie, oder kontrollierten Gefilde, meinen Fuß aufzusetzen, zu laufen. Und das war wohl einfach vom Impact her zu krass. Dementsprechend, ja, bin ich dann nach dem Schwimmen schon durch die Wechselzone gehumpelt und habe dann relativ früh die Reißleine gezogen und das auch einfach anerkannt, worauf ich auch irgendwie, ja, nicht stolz bin, aber zumindest ich bin froh, dass ich mir die Energie gespart habe und nicht jetzt da noch groß ja, den Helden gespielt habe und das so lange durchgezogen, bis es kracht, sondern einfach wirklich die Strukturen irgendwie zumindest so weit geschützt, wie es geht. Ja, und jetzt stehe ich in gewisser Weise auch wieder so ein bisschen, hat mich das wieder so ein paar Wochen zurückgeworfen. Meine Peroneo-Szene ist jetzt wieder komplett am Eskalieren, aber ja, ich habe jetzt ein paar Nächte drüber geschlafen, sehe jetzt auch alles schon wieder ein bisschen positiver, ein bisschen klarer. Das ist ja normal, dass man nach sowas dann irgendwie erstmal nicht glücklich oder zufrieden ist, wenn es einem was bedeutet. Und jetzt langsam kehrt so ein bisschen der Realismus zurück, sagt man das so?
Die Realität, glaube ich.
Ja, oder also halt einfach meine realistische Sichtweise auf die Dinge, dass das auch bei allem anderen hätte passieren können und dass es jetzt nicht an diesem Rennen speziell liegt, aber natürlich ein blöder Zeitpunkt, ehrlicherweise ist. Und es mich halt so ein bisschen entzaubert hat, insofern, dass ich einfach wirklich selber dran geglaubt habe und im ganzen letzten Jahr eigentlich Rennen gemacht habe mit dem Gefühl, boah, ich weiß nicht, ob das klappt. So, das war immer, wir haben immer jedes Mal, haben wir geredet und gesagt, ja, kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Und deswegen war da von Anfang an so eine negative Grundstimmung da und die war dieses Mal nicht. Ich war total positiv in meiner Einstellung zum Rennen. Ich hatte Bock und war irgendwie auch, also natürlich auch nervös, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass man nervös ist. Aber so davor, vor dem Rennen, hatte ich wirklich sehr viel positive Emotionen dahin und ich will mir das jetzt gerade nicht selber wieder nehmen, sondern eigentlich damit weitermachen und ja, leicht ist es nicht.
Aber da muss ich kurz einhaken. Ich fand, also letztes Jahr war es für mich nicht so, dass wir gesagt haben, kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen, sondern eigentlich war es erstmal so, dass das schon dahin gezeigt hätte, dass es eigentlich gut gehen kann, du dann aber verschiedene, ja, Phasen hattest, eben ob es jetzt Haut, also Lichtempfindlichkeit aufgrund von Medikation nach einer Borreliose war oder ob es dann am Ende in irgendeiner Form aus überlastete Strukturen sozusagen waren, die Probleme gemacht haben. Dieses Mal fand ich, war es so, und das haben wir eigentlich auch vorher ganz klar besprochen, dass das 50-50 ist so, also es kann gut gehen, es kann aber auch nicht gut gehen, das war dieses Mal eigentlich vorher super klar, dass es für dich in dir drin vielleicht anders Gefühl war, kann auch gut sein, ist ja auch irgendwo logisch, genau, ich wollte nur kurz sagen, dass wir vorher halt auf jeden Fall gesagt haben, okay, das Ding und das vielleicht nochmal kurz als Einordnung, dieses Rennen dort und da auch hinzufahren und so weiter, war eine Entscheidung, die ja sozusagen auf wackeligen, also Das Ding war 50-50. Es geht, kann gut gehen, es kann aber genauso gut auch nicht gut gehen. Aber immerhin war es 50-50 so und nicht mehr, ja, wahrscheinlich geht es nicht gut, sondern das Thema war, es hätte auch gut gehen können. Trotzdem muss man da vielleicht kurz erklären, so warum diese Entscheidung auch gefallen ist. Bei jedem, ich sag mal, normalen Rennen oder anderem Rennen auch, wären wahrscheinlich die Entscheidung ausgefallen zu sagen, nein, das ist noch ein zu hohes Risiko und man lässt es erst nochmal und geht nach hinten weiter irgendwo in die Saison, weil die Saison mehr oder weniger, ja, wie wir auch schon gesagt haben, was jetzt irgendwelche Serien, was jetzt irgendwelche großen Punkte, Platzierungen betrifft, nicht mehr sozusagen wichtig ist, weil die schon so weit fortgeschritten ist, sondern dann geht es darum zu sagen, okay, man achtet auf die Gesundheit und alles ist gut und man startet dann wieder, wenn es passt und kann dann sein Potenzial zeigen, kann dann Ausrufezeichen setzen in einzelnen Rennen sozusagen, ohne irgendwo auf irgendwas zu schauen. Aber warum wir jetzt gesagt haben, okay, wir machen es doch und wir probieren es, war halt, dass es die letzte Möglichkeit war, einen Slot für die WM zu ziehen, für die Mitteldistanz-WM.
Ohne jetzt irgendwie nach Amerika zu reisen oder so, muss man dazu sagen.
Ja, genau.
Es hätte natürlich jetzt letzte Woche auch noch Eagleman gegeben, aber...
Ja, was am Ende von der Anreise ehrlicherweise wahrscheinlich auch gar keine großen zeitlichen Unterschiede macht, ob man jetzt so lange im Auto sitzt oder ob man das im Flieger verbringt, aber es natürlich riesige finanzielle, logistische Unterschiede macht. So.
Ja, und man dann natürlich sagen muss, wenn man halt dann die Abwägung macht, dann reist man halt nicht nach Amerika mit in dem Zustand. Weil wie gesagt, natürlich, also du hast vollkommen recht, das war jetzt nicht so, dass man sagt, das war irgendwie eine sichere Bank oder wir waren alle uns sicher, dass es funktioniert. Im Gegenteil, und du ja auch gerade gesagt hast, also wahrscheinlich jedem anderen Athleten, den du trainierst, hättest du dringend davon abgeraten, das zu tun.
Ja, bei jedem anderen Rennen hätte ich dir auch davon abgeraten. Aufgrund dieses sozusagen, ja, Strohhalms in dem Sinne für dich irgendwie und der Blick in die Zukunft und so ein bisschen auch seelentechnisch war das, denke ich, ein Versuch wert. So, jetzt ist halt diese schlechte 50% sozusagen eingetreten, es hat nicht funktioniert. Das war vorher irgendwo bewusst, dass es dir jetzt dann doch nochmal anders trifft und so, ist ja auch klar, weil man ja als Athlet immer dann nochmal von was anderem ausgeht so oder halt einfach dastehen will und das will und vorher vielleicht merkt, ja, eigentlich wäre es irgendwie gegangen und dann geht es dann doch nicht so. Ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, klar. Nur rein von außen und objektiv, oder ja, ich bin ja auch da nicht objektiv, aber einfach mit einem bisschen anderen Blick, den man ja haben muss auch, wenn man das Ganze irgendwie steuert oder mitsteuert und weißt du, so ein bisschen guckt,
ja,
dann ist es klar gewesen, so dass dieses, oder dann war das zumindest ein mögliches Szenario, das jetzt ja auch dann eingetreten ist.
So. Ich hätte halt irgendwie gern so dieses Kapitel 73 WM für mich mal irgendwie beendet, weißt du, also jetzt nicht beendet im Sinne von zumachen, sondern ich hatte halt, also ich mache jetzt noch nicht so lang Profisport, ich hatte eben eine Saison, in der ich gar keine...
Sport schon?
Ja, Entschuldigung,
Triathlon
Profisport, nicht. Triathlon, so. Ich hatte eine Saison, in der ich gar keine Ironman-Rennen gemacht habe. Erstens, weil das noch so ein bisschen nach Corona war und da gar nicht so viel stattfand. Und zum anderen, ja, ich da einfach gerade erstmal so meine ersten Rennen bestritten habe. Da war 73 WM für mich kein Thema. Im Jahr darauf habe ich mir ein Ironman-Rennen rausgesucht, in dem ich gesagt habe, ich möchte das gerne probieren. Ich möchte gerne den Slot holen. Das war ein Rennen, das ist für mich, ja, bisschen enttäuschend verlaufen, insofern, das war jetzt nicht schlecht, also da bin ich sogar eigentlich dafür, dass ich mich katastrophal gefühlt habe, habe ich mich ganz gut aus der Affäre gezogen, aber für mich war es persönlich halt einfach in dem Moment ein Misserfolg, weil der Slot am Ende nicht da war, dafür bin ich einfach an dem Tag zu schlecht geschwommen und zu schlecht Rad gefahren, ja, es war einfach ein blöder Tag, schlechtes Wetter und jetzt im Nachhinein bin ich gar nicht so mehr so enttäuscht über die Leistung, aber damals war ich eben sehr enttäuscht und da hattest du eben deinen WM-Slot in Lahti und ich war eben dabei und habe mich irgendwie, also das ist ja alles jetzt nur subjektiv, was ich sage, aber habe mich irgendwie schlecht gefühlt oder wie ein Verlierer, weil ich konnte eben nicht starten und du schon. So, jetzt nicht, weil ich uns vergleiche, sondern einfach nur, weil ich mir dachte, boah, ich hätte das auch gern gehabt.
Ja, weil wenn man also vor Ort ist bei so Events, dann ist es, glaube ich, ganz normal, dass man als Sportler, als Athletin, wie auch immer, da starten will, so.
Ja, wenn man halt so diesen Drive hat oder halt irgendwie den Vergleich sucht oder gerne halt eben Wettkämpfe macht, so. Dann im Jahr drauf habe ich mich qualifiziert. Wir waren da, wir haben da eine super lange Reise gebucht. Das war auch alles mega teuer und hat mir auch irgendwie viel bedeutet. Ich habe alles dran gesetzt, noch rechtzeitig fit zu werden. Hat sich rausgestellt, habe ich nicht geschafft. So konnte ich, also war, dann war ich sogar da, ich war qualifiziert. Es war alles angerichtet und mein Rad ist in der Wechselzone verblieben. Ich bin nicht gestartet, weil ich einfach am Rennmorgen das gemerkt habe, was einfach die ganze Woche davor schon oder die ganzen Monate davor schon irgendwie sich auch abgezeichnet hat, dass ich einfach noch nicht dazu in der Lage bin, das durchzulaufen. So, wieder nichts. Und jetzt, dieses Jahr, habe ich mir einfach auch erhofft, und klar, natürlich, man hofft ja immer irgendwas, dass es vielleicht einfach dieses Jahr dann klappt, dass ich am Start stehe, und unter normalen Umständen wäre das auch ein realistisches Ziel gewesen, das man hätte anvisieren können, aber dadurch, dass wir halt wirklich gerade gar nichts planen können, war das halt wirklich jetzt durch den, ja, nicht ganz so langen Quali-Zeitraum einfach ein schwieriges Unterfangen, das leider nicht geklappt hat, und das ist halt was, das ist eigentlich so mehr das, was mich am Ende trifft, also es ist gar nicht so sehr jetzt dieser Zustand, dass ich jetzt verletzt bin und mich da irgendwie selbst für mitleide oder was weiß ich, sondern einfach nur, dass es, dass ich manchmal so dann das Gefühl habe, so, hä, soll es irgendwie einfach nicht klappen, weißt du, es ist so frustrierend zu sehen, dass es was ist, was ich ja schaffen kann, weil ich habe es ja schon mal geschafft, also der Startplatz an sich, das Ziel habe ich ja schon erreicht, aber irgendwie da mal am Start zu stehen und sich zu messen und einfach zu sagen, so, ich habe die WM gemacht, das fühlt sich halt so kacke an, dass du immer nur sagst, ja, ich war qualifiziert, aber ich bin halt nicht gestartet. So irgendwie voll doof.
Ja, kann ich verstehen. Wenn du jetzt da diese Esoterik mit reinbringst, ob das sein soll oder nicht sein soll, dann soll es vielleicht sein, wenn du gut, also wenn du dort bist und nicht nur dann dabei sein kannst, sondern da auch deine beste Performance abrufen kannst. Und vielleicht ist das dann ein Ding, warum das bisher dann noch nicht sein sollte.
Ja, vermutlich, klar, aber trotzdem ist es halt irgendwie schade, weil du halt, ja, in dem Moment, ich sehe dich, ich sehe alle anderen, so, du hast jetzt deine dritte WM in 3 Jahren, klar ist es nochmal jetzt was anderes, aber trotzdem, ja, es ist für mich einfach schmerzhaft, und ich freue mich für dich und ich freue mich auch dahin zu fahren, und es wird auch wieder sicher ein schöner Trip sein, aber es wird für mich nicht einfach sein, dort zu sein.
Machen wir einfach eine große Party draus. Weil, ja,
ich weiß nicht, ob ich das so feiern kann.
Ehrlicherweise, ich eigentlich, klar, mit, also ja, wie du sagst, ist jetzt die dritte Teilnahme und so, aber mit den Rennen an sich, die dann dort waren, kann ich eigentlich auch mit keinem der bisherigen so wirklich zufrieden sein. Den Umständen, ja, entsprechend am Ende vielleicht schon wieder, aber du weißt, was ich meine so. Aber, ja, was so ein Thema halt eben war, das haben wir ja gesagt, so, kann gut gehen, kann nicht gut gehen. So, jetzt ist es nicht gut gegangen, okay. Das heißt aber auch, im Umkehrschluss, um da wieder, weil du ja gesagt hast, du wurdest ermahnt, das positiver zu machen, dass das Positive jetzt auf jeden Fall ist, so, es gibt eigentlich keinen großen Druck jetzt in akuter Situation, also jetzt demnächst. So, was wir bisher hatten, Anfang des Jahres, war immer ein wenig so ein Druck, der dahinter war, weil anfangs wollten wir die Saison ja, größer angehen, mehr reinstarten und anfangs schon auch Langdistanzen machen. So, das hat dann alles nicht funktioniert, aus den, wie schon besprochenen Gründen. Da war aber immer das Thema, okay, vielleicht geht das, vielleicht geht das, vielleicht geht das. So, dann war das jetzt so das letzte Ding. Ah ja, das ist irgendwie noch so im Hinterkopf. So, jetzt ist es aber auch durch. Bedeutet, eigentlich ist jetzt erstmal freier, weil die nächste Zeit wir dann sagen können, so, es sind erstmal Rennen, die gemeldet sind, beziehungsweise bei denen man auf der Meldeliste, auf der Startliste steht, die aber am Ende auch keinen großen, da ist kein Muss-Faktor dahinter oder es geht um irgendwas, sondern so blöd es irgendwie klingt, sind es dann Rennen, die ein bisschen egaler sind. Und das heißt, da könnte man auch sagen, so, nein, das reicht noch nicht, es ist noch nicht früh genug, und man kann sich jetzt wirklich darauf fokussieren, alles dafür zu tun, dass das ganze System wieder gesund ist, dass du rundum mit allen Faktoren, die dazugehören, Strukturen, der Grundform, der zwischen den Ohren, da wieder so drauf bist, dass du voll fokussiert in Rennen gehen kannst. So, diese Zeit hat man jetzt. Das ist ja was Positives eigentlich erstmal. Und was man ja vielleicht auch gar nicht vergessen darf bei dem ganzen Ding ist, du hast im Auto gesessen für deutlich über 10 Stunden. Um dorthin zu kommen. Das sind auch so Sachen, die, bei denen wir auf jeden Fall noch professioneller werden können, weil sowas auch einfach gerade mit einer Struktur, die vielleicht so ein bisschen angegriffen, ein bisschen verletzt ist, ja nicht gut ist. Wenn du sitzt, der Blutfluss die ganze Zeit auch so ein bisschen eingeschränkt ist, trotzdem das Blut irgendwie in die Beine sackt und so weiter, weil man im Auto ja die Füße nicht einfach mal die Decke nehmen kann, so, wenn man selber fährt. Das sind halt so Themen, die man da vielleicht auch noch ein bisschen angehen kann, um da zu schauen, dass das professioneller wird. Das war jetzt aber auch ehrlicherweise so ein bisschen dem geschuldet, dass das Ganze ein sehr spontaner, kurzfristiger Prozess war, dann zu sagen, jetzt geht's doch los oder so. Und dann halt, ja, das nicht funktioniert, dass ich das andere vielleicht so spontan dann mitziehen können und sagen können, ja, das klappt jetzt so. Im Normalfall klappt es wahrscheinlich auch. Und das war jetzt wahrscheinlich ein Fall von, wieder weiß ich nicht, von 10 Mal klappt es dann einmal nicht und der ist halt jetzt eingetreten so. Hm. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, an denen können wir arbeiten und die sollten wir wahrscheinlich auch ein bisschen professioneller gestalten, dass da eben nicht so was vor so Rennen dann noch geschieht. So.
Ja, ich wollte sagen, das ist eine Situation, in der befinden sich viele oft und ich will mich da auch irgendwie gar nicht beklagen oder irgendwie den Eindruck erwecken, dass das jetzt irgendwie, dass man arm dran gewesen wäre oder so. Das ist halt einfach der Gang der Dinge. Man muss manche Sachen einfach mit viel Geduld angehen und ich versuche, also ich übe mich darin, ja, ich mache es ja schon seit über einem Jahr, habe ich jetzt irgendwie Geduld und mal ist es mehr, mal ist es weniger und es gibt eben gute Tage und es gibt schlechte Tage. Aber im Endeffekt hat man ja ein Ziel vor Augen und das Ziel ist eben jetzt nicht kurzfristig, sondern langfristig, nämlich einfach halt wieder gesund und fit zu sein und dann auch in dem Zustand Rennen zu machen und alles, was davor passiert, ist ja im Prinzip ein Versuchen, ein Rantasten, ein Zurückkommen. Und da ist der Erfolg, glaube ich, jetzt gar nicht mal so das, was die Priorität hat, sondern eher jetzt wieder seine Learnings mitzunehmen, stärker zu werden, physisch und mental. Und dann eben damit, mit diesem Rüstzeug, was man sich jetzt gerade aufbaut, das zu machen, worauf es wirklich ankommt. Weiß nicht, ob ich jetzt sehr metaphorisch gesprochen habe, aber das ist ja eigentlich das große Ziel dahinter. Und jetzt nicht irgendwie, was man in den nächsten paar Wochen erreichen muss. Auch jetzt mit dem Rennen hier um diesen Slot nicht klar. Das hat jetzt irgendwie so ein bisschen einen symbolhaften Charakter irgendwie für mich gehabt oder irgendwas, wo ich sage, ja, man hat sich ja irgendwas ausgemalt, was halt schön gewesen wäre, um diese Story irgendwie rund zu machen. Aber am Ende des Tages, ja, wird es trotzdem keinen interessieren. Und ob ich jetzt dieses Jahr eine WM mache oder nächstes Jahr oder ob ich ein anderes Rennen nächstes Jahr mache, so, das ist halt, ja.
Ja, das Erste, was jetzt geht, ist vollumfänglich gesund zu sein, am Start stehen zu können, zu wissen, am Ende werde ich im Ziel stehen so und nicht das mit einem Fragezeichen zu versehen. Das ist jetzt so die nächsten Ziele und das ist ja aber auch was Gutes. Wenn man das quasi einmal an diesem Punkt ist, ist schon viel, was nicht so gut war, was nicht so gut gelaufen ist, was halt irgendwie schlecht in Anführungszeichen erstmal ist. Aber dann hat man jetzt diese Möglichkeit, das Ganze in was Positives zu drehen und zu sagen, okay, so ab jetzt geht's wirklich um mich im Kern, im Inneren und das bringe ich nach vorne und alles andere, was irgendwie mit Leistung zu tun hat, was irgendwie mit Wirkung zu tun hat, was irgendwie mit Platzierung und so zu tun hat, kommt danach und das, genau.
Da bin ich aber gespannt, ob es ab jetzt um mich
geht. Ist jetzt die Möglichkeit, da was rauszusuchen. Und genau, das sind aber alles Sachen, bei denen ich auch sehr gespannt bin, weil du immer alles ins Außen kehrst und sehr wenig dich darum kümmerst, zum Beispiel eben ordentlich Schlaf und so. Wenn du gerade schon sagst, da bist du gespannt, bin ich auch mal gespannt, ob sich diese Sachen in dir drin ändern, das wirklich zu fokussieren, in die Richtung zu gehen und das auch zu ermöglichen und zu machen. Und da zählt halt dazu, verschiedene Sachen zu professionalisieren, unter anderem eben auch so Anreisen, die vielleicht für viele normal sind, was auch Age-Group-Bereich betrifft und so, klar. Aber eben, wenn man da in einem Profifeld startet mit dem Anspruch zu sagen, ich möchte da vorne mitspielen, ich möchte Rennen auch entscheiden, dann ist es, glaube ich, was man einfach auch professionalisieren muss, was man dann ein bisschen anders gestalten kann, um zu sagen, in der Richtung gebe ich mir noch mehr oder mache keine krassen Belastungen auf mein ganzes System, sondern probiere das möglichst gering zu halten, um am Wettkampftag am fittesten zu sein.
Ja, voll, aber da bist du jetzt auch so ein bisschen, das ist schön, dass du das sagst, aber der Punkt ist, dass du dabei immer diese Punkte im Auge behältst, die für dich selber, für dein Wohlbefinden, also das Richtige wären und dass du halt auch gucken musst und ich hatte da gestern ein Gespräch mit meiner besten Freundin drüber, dass ich halt ein Mensch bin, der voll krass so Strukturen braucht und dann funktioniere ich halt auch, wenn alles so seinen Rhythmus geht und dass halt man jetzt auch sagen muss, wir hatten das ja letzte Folge schon, wir sind super oft umgezogen in den letzten Jahren. Ich bin noch mal öfter umgezogen, weil ich ja quasi zu dir gezogen bin und halt aus einem über Jahre hinweg gewachsenen, sehr professionellen Umfeld rausgegangen bin, um mit dir zusammen zu wohnen und halt dieses Umfeld nie wieder so wachsen konnte, wie ich es da halt hatte. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie deine Schuld oder so, aber das ist so, als wir darüber nachgedacht haben, was eigentlich jetzt gerade anders ist oder warum auf einmal jetzt in dieser Summe diese Probleme auftreten, halt das so ein bisschen, das ist, was mir eigentlich hier, klar, wir wohnen jetzt hier ein paar Monate, man kann es jetzt nicht auf hier beziehen, aber grundsätzlich in meiner Wohnsituation, wie sie die letzten 3 bis 4 Jahre aussah, halt immer so ein bisschen abhanden gekommen ist. Sei es eben dadurch, dass man zu wenig auf sich selber achtet oder zu wenig darauf achtet, was man selber braucht. Aber das ist halt auch, finde ich, nochmal ein Punkt, dass es halt super individuell ist und dass halt ich nochmal andere Bedürfnisse habe, als du sie hättest, wenn du Profisportler wärst oder so. Und da gehört natürlich auch Schlafen dazu. Also das ist aber bei mir zum Beispiel eher früher ins Bett gehen, als später aufzustehen. Verstehst du? Bei dir ist es ja anders. So für dich, dir tut's gut, lange
ja,
zu schlafen.
Ja, das ist aber das Gleiche. Also ob du früher ins Bett gehst oder später aufstehst, hat ja am Ende mit dem Schlaf, der Schlaflänge ist ja egal.
Ja,
das sowohl ist halt das als auch das. Und ja, die
aber für mich
diese Strukturen, die hast du ja vorher oder am Ende deiner Zeit, die du dann in Regensburg warst, in der ich dann auch öfter oder oft da war, auch ja gar nicht so genutzt, wie du sie jetzt beschreibst. Diese professionellen Strukturen, die du aufgebaut hast, hast du ja gar nicht mehr so regelmäßig, so frequent genutzt. Aber ja, sie waren erstmal greifbar, erstmal näher, das stimmt. Genau.
Ja, so. Aber das hat ja auch was mit dir zu tun. Also, dass ja ich für dich auch mein Leben umgestellt habe, weißt du? Also, ist ja nicht so, dass ich mich nicht verändert hätte dadurch, dass ich dich kennengelernt habe oder dadurch, dass wir eine Fernbeziehung hatten oder ähnliches. Das war ja auch was, wo ich dann auf einmal andere Dinge priorisiert habe, nämlich dich. Und dann halt nicht mehr jede Woche 1 Stunde zur Physio gegangen bin, weil ich halt wochenlang auch bei dir war. Und das ist ja jetzt kein Vorwurf, den ich mache, sondern einfach nur eine Feststellung, dass ich halt einfach dann in dem Moment auf dich geachtet habe, sehr stark. Und halt das komplett außen vor gelassen habe. Ich sag, also wie gesagt, das ist wertfrei, das ist einfach nur eine Feststellung, die ich mache. So.
Ja, ja, aber wie gesagt, das ist dann auch, das sind oft Sachen, die dann ein bisschen einfacher sind, immer an außen was festzumachen. Du musst dann einfach sagen, okay.
Ich mach das doch gar nicht an außen fest.
Du kannst da öfter hingehen. Du hast jetzt auch ja hier die Möglichkeit, das Ganze zu machen. So, man muss es einfach dann aufbauen. Klar, man muss es aber auch aufbauen. Und dann, genau, sind, glaube ich, aber die ersten Faktoren, die da wichtig sind eben genauso Sachen, die man halt direkt beeinflussen kann für sich selber. Das ist ja dann zum Beispiel Schlaf, zum Beispiel Anreisen, die dem Ganzen ein bisschen gerechter werden, die nicht so zehrend sind sozusagen.
Ja, aber dafür braucht man auch die finanziellen Mittel und ich kann halt jetzt nicht überall hinfliegen.
Das geht halt nicht. Genau, kommt noch mit dazu, auf jeden Fall. Das auch ein Thema ist, dass das natürlich immer einfacher ist, wenn ein gewisser Erfolg auch schon da ist. Das ist halt so eine, nennt man sowas Negativspirale, keine Ahnung.
Naja, aber das ist jetzt auch nicht ganz fair, weil ich meine, es gibt Leute, die haben super viel Erfolg und schaffen das trotzdem nicht, weil es halt nicht gerecht verteilt ist. Es ist nicht so, wenn der Erfolg kommt, kannst du dir Flüge leisten. So ist es nicht. Da musst du schon nebenbei auch noch ein gutes Marketing machen und halt einfach dich entsprechend gut verkaufen.
Ja, ja, genau. Das ist aber, war jetzt für mich damit einbezogen in diesem ganzen Ding. Also mir ging es jetzt darum, dass da schon was, also dass irgendwo schon was da sein muss, um das eigentlich optimal zu machen. Aber um dahin zu kommen, wäre es eigentlich gut, wenn diese Bedingungen schon optimal wären. Weißt du, so, das ist immer so ein bisschen
dieser Gegensatz. Das ist ja das Unfaire irgendwie dran. Also ich sage unfair jetzt nicht, also gar nicht negativ, sondern es ist einfach nicht gerecht verteilt, dass die, die schon oben sind, die vielleicht irgendwie einen glücklichen Moment hatten oder die einfach auch hart gearbeitet haben, ganz klar, also das ist, das will ich ja gar nicht verkennen, aber dass die oben eben sozusagen da sehr gute Bedingungen haben und das sind halt sehr wenige, die sich zum einen hundertprozentig auf den Sport fokussieren können und zum anderen davon auch gut leben können und sich eben solche Sachen problemlos leisten können, ohne jeden Pfennig einmal umzudrehen und sich das zu überlegen. Aber ja, das ist halt dann manchmal auch einfach, ja, also ich glaube, man muss halt in einem gewissen Moment und solche Momente wie jetzt sind halt diese Momente, wo du dir denkst, okay, ich muss halt jetzt durchziehen. Wenn ich jetzt irgendwie nach ein paar Wochen mir dann denke, boah, das war es jetzt nicht, habe ich erstens so viel Zeit verschwendet und zweitens, dann kann es mir auch nicht so wichtig gewesen sein. Und wenn man jetzt aber sagt, ey, es ist mir wichtig und ich will das aber wirklich zu 100%, dann ist eigentlich jetzt genau der Punkt, an dem man eben nicht locker lassen muss, weil sonst akzeptiert man halt den Sport nur mit seinen Sonnenseiten und das ist halt blöd, weil man fällt früher oder später auf die Fresse und Sport ist nie immer nur gut und Sport ist nie immer nur einfach oder Erfolg oder irgendwie da so durchrutschen. Also da hat jeder seine schwierigen Zeiten und ich glaube, das vergisst man oft in solchen Phasen, dass es halt auch allen anderen manchmal richtig schlecht geht.
Ja, ja, genau, das mit Sicherheit. Aber dann ist wahrscheinlich die Frage, wie man damit umgeht, wie man das bewertet, wie man sich davon beeinflussen lässt sozusagen. Da gibt es ja verschiedene Typen, die anders halt dann damit umgehen mit so Sachen. Und dann geht es, glaube ich, für sich da selber halt eben die Störfaktoren möglichst klein zu halten und halt viel zu schauen. Und das ist aber ein Thema, was viele gemeinsam haben. Und da gibt es ehrlicherweise auch gar nicht so große Unterschiede zwischen irgendwie Altersklassenathleten und Profisportlern, dass generell oftmals, wenn es darum geht, zu sagen, okay, dann muss ich das Training noch machen und das Training, weil das bringt mich vorwärts, aber da vergessen wird, dass halt eine Regeneration eigentlich viel mehr vorwärts bringt. Und ich das aber genauso ja auch aus der anderen Sicht, also nicht irgendwie Coach so diese Sicht, sondern eben aus eigener Athletensicht ja genauso kenne, dass man dann da doch nochmal ein Training dann macht oder das nochmal macht und das halt oftmals so ein bisschen und deswegen auch gut ist, wenn man eine Steuerung hat sozusagen, ein Gremium, was von außen eben gesagt so und das ist jetzt aber auch mal genug und so bleibt und so, weil es selber nicht immer so einfach ist, das zu erkennen und zu machen. Aber halt eben wichtig ist. Und genau, dazu gehören halt eben so Sachen und das muss auch in meiner Meinung gar nicht immer unbedingt ein Flug sein oder so, aber halt zumindest einmal die Möglichkeit zu sagen, so, ich bin nicht für das Fahren verantwortlich, sondern ich kann mir, weiß ich nicht, Kompressionssocken anziehen und die Füße aus Armaturenbrett legen, so. Das sind ja auch schon Sachen, die ja schon irgendwie helfen, dass man das so ein bisschen verhindern kann.
Keine Zeit für mich.
Genau, so sieht's aus.
Ja, ist auch so. Hab keine Zeit gehabt, mich zu begleiten.
Keine Zeit für deine kurzfristigen Flausen, das vielleicht. Aber das ist ja das Thema, was wir gesagt haben, so, das ist jetzt einmalig sozusagen, geschehen, aber auch dem geschuldet, dass du sehr viel Unruhe und wenig Struktur in die, oder wenig Planung bisher, also viel, es war immer viel Planung da, aber die wurde kurzfristig immer umgeschmissen, in der Saison reingebracht hast, was ja aber nicht dein Fehler war oder so, sondern das war ja einfach verschiedenen Umständen geschuldet, aber es war halt eben keine große Planbarkeit möglich und zu sagen, okay, das und das ist schon so, sondern es wurde dann schon nochmal viel geswitcht.
Ja, aber und du kannst jetzt nicht sagen, es wurde viel geswitcht von mir. Also das war einfach nötig. Du kannst nicht sagen, ja, wir haben hier die und die Laufeinheit geplant, jetzt hast du die nicht gemacht, so du böser Mensch. Hä?
Das ist schon wieder ein Thema, es geht ja gar nicht um Einheiten, sondern es geht um Leute, die sich dann freihalten können, um diese stressfreieren Anreisen und so weiter zu ermöglichen. Darum ging es und um Rennen, die geswitcht werden. Das ist wieder die Kunst des Zuhörens.
Du hast nie von Rennen geredet.
Doch, genau darum ging es. Es ging nämlich um Anreisen und du hast ja gesagt, es hatte ja keine Zeit für dich. Das war also deine Interpretation war, diese Zeit zu dem Rennen zu fahren und das mit dir anzugehen von vornherein.
Ja, aber es ist jetzt
bloß, dass du ja auch immer noch so ein bisschen das dringend drin hast, was auch eigentlich erstmal ganz gut ist. Dass du sehr früh an den Wettkampfstätten sein möchtest, um dich da so ein bisschen mehr einzustellen und so weiter. Das ist aber, du hast ja viele Sachen, die du dir vorher überlegt hast, die dann so, das ist auch nicht nur wettkampfmäßig, sondern generell ja so ein Thema, das hast du dir vorher so ausgemalt und für dich ist immer das ein riesen Stressor, glaube ich auch, und ein riesen Faktor, wenn dann der Plan nicht so ist, wie du dir vorher ausgemalt hast. Und du kannst oft dich auf Alternativen gar nicht so wirklich einlassen und das dauert sehr lange und du brauchst dann so ein bisschen ein anderes Ventil, wo du was ablassen kannst und dann denkst du manchmal drüber nach und sagst, ja, okay, das geht doch so und so. Da ist oft ein Punkt für dich, dass du zum Beispiel jetzt eine spätere Anreise, aber dafür mit weniger Stress für dein System verbunden, ist für dich erstmal viel zu viel Stress und dann entscheidest du dich, nee, ich fahre da selber alleine runter. Obwohl man vielleicht einen Tag, zwei Tage später das hätte so angehen können, dass du entlasteter gewesen wärst, was diesen Stress angeht.
Ja, ist okay, aber das ist ja eben super individuell und da ist halt jeder anders und
Genau.
Und wenn es sich halt für mich in dem Moment dann unsicher anfühlt, dann kann ich halt auch nicht befreit racen. Und man muss halt dann irgendwie eine Lösung finden, womit man halt.
Ja, ich glaube, dass die Lösung relativ einfach ist. Sobald du wieder komplett umfassend gesund bist, sobald du sagst, sobald da keine Fragezeichen mehr dahinter sind, sobald keine Unruhe drin ist im Sinne von Strukturen, von Verletzungen, von Krankheiten, wie auch immer, dann ist ja so ein Plan, der steht ja dann schon länger. Das ist ja dann nichts Kurzfristiges mehr, bei dem dann hin und her geschoben wird, bei dem abgesagt wird, bei dem verschoben wird, sondern dann ist ja normalerweise ein Plan, der steht. Und dann ist es ja schon was wieder eben planbar ist und dann ist es ja schon ausgeschaltet, theoretisch.
Na gut, ja, wir müssen jetzt noch über was anderes reden. Wir können nicht eine Dreiviertelstunde hier über meine müßliche Situation palavern.
Müßliche Situation? Ich muss auch gleich mal Müsli machen noch. Ich hab gerade, glaube ich, komischerweise einen Ehrenpflaumenwitz gemacht quasi.
Ja, sollte nicht zu häufig vorkommen.
Es waren ja noch mehr Race Action letzter Zeit. Und jetzt steht ja auch wieder die nächste Station am Wochenende. Ist ja wieder T100 eine Station, die wieder da ist.
Oh, wie wirkt uns das?
Ja, schon.
Echt?
Also ja. Du bist die Erste, die dann immer an irgendwelchen Tickern hängt und danach schaut.
Ja, weil mich
egal,
das...
Egal bei welchem Rennen.
Ja, aber
also juckt es dich.
Ja, natürlich, aber es sollte mich nicht jucken. Das ist aber ja das tut's. Problem. Ja, aber dann muss ich ja nicht nur extra... Ja, was will ich denn da drüber reden? So, ja, die machen da T100. So.
Und richtig ja, macht gerade auch wieder sehr viel Spaß, diese Sachen zu schauen, finde ich. Das Blöde ist, es ist Sommer, es ist gutes Wetter und man macht die Trainingseinheiten dann draußen und nicht wie im Winter auf der Rolle und kann sich alles reinfahren.
Das und dann musst du das ja jetzt halt jetzt aufsparen, dann kannst du es im Winter anschauen.
Ja, genau.
Du musst einfach so ein halbes Jahr zurückleben in der Zeit. Dann hast du gutes Entertainment im Winter.
Okay. Und ansonsten ist, wenn wir nochmal, also einfach nur von mir so ein kleines Ding, dass ich diese ganze Polenreise irgendwie mit sehr viel im Stau stehen und sehr viel im Verkehr festhängen
schlimm
verbunden habe. Und ich das sowohl in der Stadt, okay, man muss auch sagen, war eine große Stadt, so Warschau ist jetzt keine...
Die Hauptstadt.
Keine kleine Stadt so, von daher war viel Verkehr, das wirst du in deutschen Großstädten genauso finden.
Aber es war auch auf der Autobahn.
Ja, und das war irgendwie sehr, sehr komisch. Und dieser Grenzübergang, der war eine... Also das war krass. Da haben wir schon ewig gestanden, da haben wir von Freunden gehört, die da auch drin standen, was auch ja. Eine absolute...
Welcome.
Zumutung war
welcome
eigentlich schon.
To Germany.
Und jetzt ist das, was ich aber nicht ganz so stiegen habe, ob das quasi einfach eine Idee von vom Fritze mit seiner Insel da war, ich dass glaub, er da wieder
ich glaube, das hat nichts mit Friedrich
da schon hochfahren
tun.
Wollte, weil ich glaube, dass er mal irgendwas angekündigt hatte, da bei den Grenzen wieder mehr Kontrollen und so zu machen.
So wenig ich ihn mag, ich glaube, das hat nichts mit Friedrich Merz zu tun.
Oder ob es ein anderes Phänomen war, was davor war, aber es war wirklich Auto für Auto, was einzeln durchgelassen wurde. Das hat halt ewig gedauert. Und dann kommen ja auch auf deutscher Seite dann wieder diverse Baustellen und Sperrungen, die anscheinend nicht angekündigt sind vorher, für Navigationsdienste, wo man dann doch nicht langfahren kann dazu. Und dann wird es halt eine sehr, sehr lange Fahrt.
Ja, und ich habe das ja auf dem Hinweg schon gehabt. Also ich meine, an der Grenze war auf dem Hinweg gar nichts. So, das war einfach chillig. Aber das ist halt typisch so. Die Deutschen, die meinen es halt wieder, dass aus Polen irgendwie alles rüberkommt. So. Und aber ich bin auch super viel in Polen dann im Stau gestanden. Also wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, das hatten wir beim letzten Mal nicht. Aber da sind wir auch mehr Landstraße gefahren, wenn du dich erinnerst.
Ja, es war halt, also letztes Polenrennen war ja eine deutlich kleinere Stadt. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, aber irgendwie gibt es Parallelen. Also irgendwie sind polnische Rennen anscheinend so, dass T1 und T2 ewig auseinander sind. Dass man da einen sehr, sehr weiten Weg hat, weil ich glaube, diese Idee dahinter, dass man ja irgendwo in einem natürlichen Gewässer schwimmt und danach aber den
ja,
Zieleinlauf.
Oder weniger.
Ja, aber den Zieleinlauf, ja, natürlich, es war wahrscheinlich sehr natürlich so insgesamt.
Ja.
Ohne Zusätze, ohne alles, deswegen ist da so viel gewuchert.
Naja, aber in Bergseen sind auch keine Zusätze drin, da wuchert
ja, das
nichts.
Ist zu kalt. Aber dass halt eben da dann einfach der Zieleinlauf trotzdem im Zentrum in der Stadt stattfinden soll, was ja eigentlich auch ganz cool ist, so, aber dadurch hat man halt ewige Wege.
Ja.
Das war eine Parallele. Eine andere Parallele war, dass der Altstadtkern dieser Städte war wirklich beides mal sehr, sehr schön.
Ich finde auch, die Menschen dort sind sehr freundlich und sehr hilfsbereit und irgendwie sehr, also eigentlich echt positiv an sich. Die grüßen nicht so gern, haben wir festgestellt jedes Mal, dass irgendwie das nicht so ein Ding ist, wenn man irgendwie durch so ein Hotel oder Hauseingang geht oder so und dann sitzt da jemand, dass man dann Hallo sagt, so, da bekommt man meistens keine Antwort. Also nicht Hallo, sondern Hello.
Ja,
oder
dieses einfach, ja, bei Begegnungen,
sich
wenn sich Fremde begegnen, ist da glaube ich einfach die darauf vorbei.
Ja,
aber
ja,
keine Ahnung, ob das normal ist oder das kann
oder
man
auch
weiß,
man vielleicht
dann
auf Polnisch grüßen müsste oder so, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie unsympathisch, wenn man nicht auf Polnisch grüßt. Aber egal, auf jeden Fall, das ja, ich habe eigentlich Polen als sehr, also immer wenn ich da bin, denke ich mir so, ist eigentlich besser, als man es so abgespeichert hat.
Oder? Ja, das auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Aber ey, der Verkehr, das macht alles.
Der ist eine Katastrophe. Und man muss schon sagen, also diese polnischen Rennen sind ja so ein, laufen ja unter der Ironman-Flagge, sind aber so ein eigenes Franchise auch. Also man wird ja auch bei der Registrierung und so weiter direkt an die weitergeleitet. Das läuft gar nicht über diese Ironman-Zentrale erstmal.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Und da muss man schon sagen, dass das so ein bisschen chaotisch Ist insgesamt irgendwie, aber auch ein bisschen nahbarer und zum Beispiel dann auch im nächsten Schritt einfacher, wenn was vielleicht nicht funktioniert, das dann wieder ja, zu umgehen als Athlet jetzt. Im Endeffekt zum Beispiel war es jetzt ja so, dass die Schwimmzeiten alle nachträglich nochmal korrigiert wurden, weil die alle viel zu langsam zum Beispiel gemessen waren, weil es irgendein Problem mit der Zeitnahme da schon gab.
Die Zeit wurde zu früh gestartet.
Und overall in dem ganzen Rennen es auch riesige Probleme mit der Zeitnahme gab, weil zum Beispiel das dann so geschehen ist, dass Sieger gar nicht drin waren in dem Zeitnahmesystem, dass zwischendurch mal man irgendwie 10 Plätze weiter vorne oder woanders eingestuft wurde, als eigentlich wirklich war.
Ja, diese Chips haben halt nicht ausgelöst und die sind sozusagen dann offiziell gar nicht gestartet.
Genau, so. Und das war halt ein Riesenproblem, was, glaube ich, für viele dann auch, ja, einfach so ein bisschen ein Rennen, also im Profibereich, bei dem man ja auch Support dabei hat, bei dem man sich da immer orientiert, ist schwierig war zu sagen, wenn man nicht, wenn man das nicht wirklich irgendwie ganz genau an der Strecke verfolgen konnte. Im Age-Group-Bereich, glaube ich, einfach dann dazu geführt hat, dass man am Ende voll verwirrt war und ich wusste, wenn es da Leute gibt, die eben Slot ziehen wollen, habe ich das, funktioniert das, geht's nicht. Man wusste im Rennen auch nicht so wirklich, wo liegt man. Was dann, glaube ich, schon auch den Rennausgang verändern kann wieder, weil man, wenn man sich da ein bisschen taktisch verhält, ja dann gar nicht mehr so spielen kann sozusagen.
Oder sich in Sicherheit wiegt und denkt, ja, ich bin ja Dritter oder irgendwie so,
keine Ahnung. Genau, und dann kann man da gar nicht reagieren, gar nicht spielen
gar
damit.
Nicht, ja, was heißt spielen? Ich meine, es ist natürlich, sollte man irgendwie immer sein Bestes geben, aber es ist ja nun mal ein Ausdauersportwettkampf, wo man seine Kräfte irgendwie einteilen muss und wo man sagt, okay, ich, wenn man es eben drauf auslegt, jetzt egal ob im Age Group oder im Profibereich, ist es schon echt suboptimal, auf jeden Fall, ganz klar. Und ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie dich verfolgt hätte und gesehen hätte, dass du nicht mehr im Ticker auftauchst, dann hätte ich halt gar nicht so groß das hinterfragt, sondern hätte gedacht, oh scheiße, irgendwas ist passiert und hätte halt irgendwie angefangen, dich zu suchen und hätte vielleicht gar nicht so damit gerechnet, dass du dich deines Lebens erfreust und irgendwo am Rennen teilnimmst und halt keine Ahnung, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, aber auf der anderen Seite, also ich habe jetzt mit ein paar Leuten drüber geschrieben, die halt auch gesagt haben, naja, so technische Probleme, die gibt's halt und das hat jetzt nichts mit Ironman Polen zu tun, sondern das passiert und in dem Ausmaß ist es schon selten, das muss man sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass es dauernd irgendwie der Alltag ist, aber
zumal ja, glaube ich, auch noch irgendwie, wenn ich richtige Erzählungen bekommen habe, die Medaillen dann auch noch falsch graviert waren, dass da, glaube ich, dann irgendwie Laufen an zweiter Stelle stand oder so, keine Ahnung, so Sachen halt, die dann schon ja merkwürdig sind erstmal, aber wie gesagt, die passieren können, die jetzt auch ganz schlimme Sachen sind irgendwie. Aber ich mich da schon frage, zum Beispiel, man kennt ja die Zeitnahmen von diversen Rennen, egal welches, sind eigentlich immer mit so Chipbändern und so einem Plastikchip, der da irgendwie mit dranhängt. Und da sind es ja so Papierchips mit so, also quasi eigentlich wie man, so ähnlich wie Laufstartnummern, die man kennt, von irgendwelchen Läufen, die dann hinten dran nochmal so aufgeklebte Dinge haben.
Ja, aber jetzt
so
stellt
halt
man sich was
klein,
ganz, ja.
So in klein für den Fuß, so ein Papierband, was hinten auch eben sowas aufgeklebt hatte. Und ich mich da schon immer frage, ob es daran vielleicht auch ein bisschen liegt, weil, also ehrlicherweise verstehe ich auch nicht, warum das so Papierdinger sind, weil das am Ende immer auch damit einhergeht, dass man sich da viel, viel leichter auch einschneiden kann am Bein oder aufreiben.
Ja,
ist auch Leuten passiert auf jeden Fall. Okay. Weil es ja halt diese Kanten auch hat und so. Das ist alles irgendwie, ja.
Okay.
Einfach ein anderes System, was ich da nicht immer so ganz verstanden habe.
Ja, da bin ich, also ich muss sagen, mich nervt es eher so ein bisschen, wenn man da so einen Bobbel hat am Bein, der so absteht, da finde ich immer so ein flaches Papier irgendwie besser, stört mich nicht so krass beim Schwimmen, weil ich es immer nervig finde, wenn da sowas am Bein hängt, aber gut, das ist halt jetzt persönliches Befinden. Ich kann dem allen irgendwie nichts, also kann da nichts Schlechtes sagen, auch über die Organisation, es war schon so, dass jetzt auch bei dem Race Briefing und so, dass man das Gefühl hatte, so okay, da hat man sich irgendwie nicht so krass mit den Gefahren beschäftigt, die irgendwie auftreten können. Das war auch irgendwie so ein bisschen, ich mir auch dachte, keine Ahnung, ich habe dann halt mal die Frage ganz vorsichtig in den Raum geworfen, ob man rechts oder links rumfährt und das wusste man dann irgendwie am Anfang gar nicht. Also auf der Strecke war eine Passage über, ich glaube, es waren doch insgesamt fast die Hälfte der Strecke oder sogar mehr, wo man im Linksverkehr fährt, also sozusagen entgegengesetzte Richtung und ich dann einfach nur wissen wollte, okay, ordnen wir uns rechts oder links ein? Und ich habe halt schon mal in Portugal, Leute, die diesen Podcast schon etwas länger hören, wissen Bescheid, schon mal genau diese Situation gehabt, dass uns eben gesagt wurde, wir fahren links und es wird rechts überholt in dieser Passage und das halt bei den Age-Groupern für komplett Verwirrung gesorgt hat, wann sie jetzt wo fahren sollen. Und ich durch so eine Aktion, dass ich eben überholen wollte und die Person das einfach überhaupt nicht, also einfach rein, mir reingefahren ist, ich halt zu Fall gekommen bin. Es war echt ärgerlich, weil ich dadurch auch eine Knieverletzung hatte am Ende des Tages. Aber deswegen, dem wollte ich halt irgendwie so ein bisschen vorgreifen und das nochmal für alle klarstellen. Und dann hat sich eben auch herausgestellt, dass es in den letzten oder vor 2 Jahren auch schon Probleme gab. Und dann gab es große Diskussionen. Und ich dachte mir so, Gott, was habe ich jetzt hier gerade losgetreten? Aber am Ende war es dann, glaube ich, im Rennen selber auf jeden Fall, nachdem es dann auch klargestellt wurde, ja, wir fahren auf jeden Fall auf der rechten Seite und links wird überholt, egal ob wir gegen den Verkehr fahren oder nicht. Dass dann sozusagen auch, glaube ich, jetzt, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, da jetzt keine großen Schwierigkeiten irgendwie waren auf der Strecke.
Na, dann hast du gleich nochmal angeleitet, dass das auch bitte allen Athleten
ja, natürlich, ich finde das super wichtig. Natürlich will ich das, weil wenn ich mich einmal so ein Athlet zu Fall gebracht hat, dann, natürlich, auf jeden Fall.
Du hast quasi einmal den Kienle gemacht, du hast die deutsche Tradition in Race Briefings fortgesetzt, aber
ich finde das wichtig.
Ja, ist auch okay.
Einer muss
was da mitnehmen. Eben auch noch witzig war eigentlich, war, dass die haben in die neuen Ironman-Regeln teilweise mit reingenommen und teilweise noch alte mit drin gehabt. Da ging es dann zum Beispiel um diese ganze Thematik mit Flaschen und BTA und so weiter und so fort. Wie das war mit drin, wie das jetzt genau auszusehen hat und welcher Rahmen da erlaubt ist.
Wissen wir nicht.
Und die Zeitstrafen waren noch die alten.
Yeah.
Und da muss dann auch nochmal hingewiesen werden, das hat sich doch eigentlich geändert. Und dann, das sind halt immer so Sachen, dass die dann schon ganz witzig sind, dass da am Ende das auch einfach nur, wie man es vielleicht, keine Ahnung, von Schulpräsentationen kennt oder so, da wird dann
eine Folie übernommen. Ja, ich habe das halt von irgendeinem Kollegen aus einer höheren Jahrgangsstufe habe ich das halt übernommen und
so. Dann ist es halt noch so mit drin.
Dann sind die Seitenzahlen noch vom anderen Buch oder irgendwie sowas.
Und das ist halt beim Race Briefing eigentlich auch so witzig und da gibt es schon Unterschiede, finde ich, je nachdem, wer das immer macht und wie tief die Leute auch drin sind, wie diese Race Briefings gestaltet werden, ob einfach nur Folien quasi abgelesen werden, Punkt für Punkt. Dass man auch sagen könnte, ey, ich schicke euch das Ding zu und ihr lest euch selber durch, weißt du, manchmal ist es ja so.
Ja.
Oder ob das wirklich dann nochmal mehr Informationen erhält, dann ein bisschen.
Ja, oft ist ja auch eigentlich so der Head Referee ist ja meistens da.
Genau.
Und kann Fragen beantworten, das war halt jetzt in dem Fall nicht so.
Ja.
Wo ich mich dann grundsätzlich immer ein bisschen, also so blöd es jetzt klingt, ich fühle mich dann unsicherer, weil wenn halt einer vom Schiedsgericht auch sagt, so ist es, dann kannst du dich halt auch drauf verlassen, sozusagen im Nachhinein dann zu sagen. Solltest
du drauf verlassen können.
Ja, weil der Punkt ist, eigentlich im Prinzip, was im Race Briefing steht, also in dem auch für alle Age-Gruppe ausgehändigten Booklet, das gilt erstmal. Wenn aber halt da, wie du jetzt gerade schon sagst, so bestimmte Informationen einfach nicht verändert werden, obwohl es eigentlich nach den Standardregeln sich verändert hat, dann kann sich jeder im Nachgang auf diese Scheiße berufen und kann sagen, ja, hey, die hätte doch hier 5 Minuten kriegen müssen, warum hat der nur 3 Minuten Zeitstrafe gehabt? Und dann gehen halt diese Diskussionen los und das geht halt in manchen Fällen, sag ich mal, manche Leute, die sind dann da auch nicht gerade so, dass sie sagen, ja, ich lasse es drauf beruhen, sondern die wollen dann ihr Recht und pochen da drauf und das ist halt auch für einen Rennveranstalter halt einfach eine Sache, kann ich jetzt auch aus persönlicher, also oder aus beruflicher Perspektive sagen, weil ich schon oft solche Leute bei Laufveranstaltungen jetzt im Rahmen hier von Frankfurt Marathon besänftigen musste oder ihnen halt erklären, dass manchmal Fehler passieren und eigentlich denkst du dir nur, boah, ey, hätten wir das mal konkreter gemacht, dann hätten wir diese ganze Diskussion nicht, weil die Leute irgendwo.
Ja, wobei man da sagen muss, ehrlicherweise, dass eben, das steht, glaube ich, auch wirklich so niedergeschrieben in irgendwelchen Dingen, die man unterschreibt vorher, in irgendwelchen von diesen Verträgen, die man da sozusagen mitmacht, wenn man das für ein Rennen meldet, da steht auch immer drin, dass Wettkampfbesprechungen verpflichtend sind und dass eben nicht das gilt, was in den Booklets drin steht, sondern dass das gilt, was dort gesagt wird. Und da ist es oft so, dass da halt nochmal Sachen genauer besprochen werden.
Ja, voll absolut. Also das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Ironman da definitiv eine Firma ist und das, also Ironman ist eine Firma und kein Verband, der Veranstaltungen irgendwie ausrichtet oder ein privates Ding oder also das ist eine Maschine und die sichern sich natürlich für alles ab. Also ich will da jetzt auch irgendwie gar nicht sagen, boah, die Armen, dass die da jetzt irgendwie mit Age-Groupern diskutieren müssen oder so. Das meine ich gar nicht. Ich meine einfach, dass das immer eine sehr emotionale Sache ist, egal ob man jetzt eben im Recht ist oder nicht, dass so der Teilnehmer, den möchte man ja immer glücklich machen. Also das ist ja so das oberste Ziel, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, ey, das war cool. Und ich mir einfach vorstellen kann, auch wie ich diese E-Mail, die dann danach halt an alle Teilnehmer geschickt wurde, wo man sich entschuldigt hat und wo man eben gesagt hat, es tut leid, tut uns leid, dass halt es da einfach Probleme gab und wir versuchen das so schnell wie möglich zu beheben, aber wir müssen leider die Slotvergabe canceln, dass ich aus diesen Zeilen schon wieder rauslese oder beziehungsweise mir das Szenario einfach vorstellen kann, dass einige Leute unzufrieden nach Hause gehen und sagen, was ist das denn für ein Saftladen und das halt für einen Rennveranstalter, der das mit Passion und Freude macht und will, dass die Leute glücklich sind, halt eigentlich so der Super-GAU ist.
Ja.
Egal, ob man selber jetzt wirklich was verkackt hat oder ob die Leute einfach nur den Eindruck haben, weil es ist halt eben, es ist was Menschen für Menschen machen. Sowohl die Athleten sind nur Menschen, die versagen können, als auch die Veranstalter. So, das ist halt, das sind genau gleich guten oder schlechten Menschen.
Ja, und ansonsten war es ja auch echt ganz gut. Also es ging schon relativ reibungslos insgesamt und gerade so Sachen wie zum Beispiel, klar, okay, es sind auch weit Entfernungen, aber gerade so Sachen wie Öffnungszeiten der Wechselzone zum Check-in, zum Check-out und so, das waren super lange Zeiten. Das war jetzt nicht so, wie man es manchmal schon kennt, da musst du gefühlt in einem halben Stunden Zeitslot da sein, sonst kommst du nicht mehr rein, das kannst du so, sondern das waren echt Möglichkeiten, das individuell so zu gestalten, dass es einem gut reinpasst und ja, das hat insgesamt eigentlich schon ganz gut funktioniert. Und auch an sich, wenn es dann mal soweit war, mal auf der Strecke quasi war, ging es ja dann auch ganz gut.
Ich finde, es gibt zwei Punkte bei einer Rennveranstaltung, die mich sauer machen und wo ich auch sage, da mache ich einem Veranstalter Vorwürfe. Und das eine ist Fahrlässigkeit. Also sprich, dass man es in Kauf nimmt, dass sich Athleten gefährden.
Mhm.
Das ist das eine. Und dazu gehört halt für mich eben, wie es jetzt zum Beispiel in Polen war, dass an einem Teil der Radstrecke war eine Baustelle. Da musste man eben sozusagen einspurig im Gegenverkehr fahren, dass man sagt, man neutralisiert diese Zone. Da hat jeder gefälligst 10 km/h zu fahren und darf nicht überholen. So, natürlich ist es erstmal nervig und alle denken sich so, boah, was für ein Scheiß, inklusive mir. Aber es ist nun mal in dem Moment eine Sicherheitsmaßnahme, die Sinn macht. Auch wenn das für den Rennverlauf total nervig ist. So, das gibt es auch bei vielen anderen Rennen, das muss auch geschehen. Und wenn ein Veranstalter da einfach sagt, jo, da fahrt ihr halt einfach aufeinander zu und dann hier dies und das. Ja.
Aber das ist am Ende gar nicht passiert, ehrlicherweise. Und das wurde auch nicht kontrolliert oder sanktioniert, wenn das nicht passiert ist. Das ist dann auch wieder ein Thema, wo ich sage, okay.
Ja, verstehe ich auch. Aber ich glaube, dass man da schon eher gesagt hat, wir sprechen die Verwarnung aus und wir, sage ich mal, versehen das mit einer Regel, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Scheiße bauen oder wenn einer Scheiße baut, dass man ihn dann auch entsprechend disqualifizieren kann, einfach da ist die Grundlage dafür. Solange nichts passiert und solange alle irgendwie zumindest einigermaßen vorsichtig da durchfahren, ist ja genau das eingetreten, was man will, nämlich, dass die Leute aufeinander Acht geben und an dieser Gefahrenstelle zumindest, also wie gesagt, das ist nicht der Optimalfall, ganz klar, aber es ist zumindest eine Maßnahme, die dafür sorgt, dass der Athlet sich weniger Gefahr durch sich selber aussetzt oder durch andere. Und das ist was ich halt finde, was ein Veranstalter immer irgendwie als höchste Priorität haben sollte, die Sicherheit der Teilnehmer und zum anderen eben eine gewisse Willkür, was jetzt eben zum Beispiel dann Sanktionen betrifft oder was weiß ich, in der Wechselzone, wenn Leute ihre Fahrräder einchecken und man sagt, man guckt genau auf die Aufbauten, auf den Fahrrädern, also sprich BTA und ähnliches, dass man dann halt bei manchen sagt, also nee, also so kannst du es nicht machen und da halt eben nicht sozusagen für alle gleich fair ist, also dass manche dann da so, wo man sagt, ja, das ist die Stadtnummer 1475, scheiß drauf, aber bei den Profis, da schaue ich nochmal, also natürlich musst du bei den Profis aus finanzieller Sicht, sag ich mal, mit einem anderen Gradmesser rangehen, weil es da eben um sehr viel Geld geht. Aber im Endeffekt für einen fairen Wettbewerb, wo man sagt, okay, alle stellen sich diesem Wettbewerb, alle werden daran gemessen und so weiter, musst du, wenn du eine Regel aufstellst, die für alle verbindlich ist, auch alle entsprechend kontrollieren können, sonst kannst du diese Regel nicht machen.
Ja, eigentlich schon. Da gab es ja auch schon teilweise so, dass halt verschiedene Eingänge, verschiedene Leute dann anders kontrollieren. Das wird wahrscheinlich immer ein bisschen so sein, aber
ja, das ist genau der Punkt. Also das
darf eigentlich nicht sein. Ja. Es muss eigentlich zum Beispiel, wenn es jetzt um diese Sachen geht und die haben ja einen klaren Ding festgelegt und gesagt, ey, in diesem Korridor darf das Ganze passieren, ob das sind dann irgendwie 20 Zentimeter in die Richtung, 25 in die und so weiter und so fort, dann müssen die eigentlich die Schablonen basteln, dastehen, die drüberlegen, zack, passt, zack, passt.
Ja, voll.
Zack,
und
passt,
was,
so halt.
Wenn das heißt, die Regel gilt für Age-Grouper und für Profis, dann muss es auch entsprechend. Also, weil was ist denn dann ein Age-Grouper, der sich dran hält? Der beißt sich doch in den Arsch, wenn alle anderen das anders machen, weißt du? Ja. Und wenn es heißt, Age-Grouper dürfen auch nicht Windschatten fahren, dann musst du irgendwie zumindest einigermaßen so viele Kampfrichter stellen, dass du Kontrollen machen kannst, weil natürlich, du kannst weder bei den Profis noch bei den Age-Groupern jede Sekunde im Rennen überwachen, dafür sind die Distanzen zu lang, aber du musst zumindest dafür Sorge tragen, dass es in irgendeiner Form kontrolliert werden kann Und das ist halt was, wo ich dann eben, also was mich sauer macht, wie gesagt, Fahrlässigkeit und Willkür, wenn ich merke, ein Schiedsgericht ist da überhaupt nicht, also erstens lösungsorientiert, dass du zum Beispiel dann sagst, ja, der hat hier 5 Zentimeter diese Flasche nach dem Littering-Ding abgeworfen. So, das ist einfach für mich dann, wo ich sage, da lache ich drüber. Also wenn du dann da jemanden disqualifizierst, weil vielleicht die Flasche noch aus dem Bereich rausgerollt ist oder so, das ist für mich absolut nicht lösungsorientiertes Denken und nicht, also dann geht es einfach nur darum, da irgendwie, keine Ahnung, sich durchzusetzen oder irgendwie einmal im Leben irgendwie Macht zu haben.
Ja, genauso wie wenn ein Neo-Ärmel noch aus der Box rausschaut oder so.
Ja, oder wenn man,
auch so Sachen,
wenn man beim in die Kurve fahren, in den Windschatten reinfährt, sowas. Das kann passieren und das ist dann in dem Moment nicht die Intention des Athleten, irgendwie zu cheaten oder was weiß ich. Ich glaube, dass ein Kampfrichter, der empathisch denkt, schon eine Absicht auch erkennen kann.
Ja, ja, das gibt's ja auch. Es gibt ja so und so, immer quasi. Das halt auch bei Kampfrichtern. Das erkennt man auch meistens relativ schnell.
Ja.
Ja, und am Ende gibt es zum Beispiel auch die Beispiele, dass das bei der DTU zum Beispiel jetzt auch eingeführt haben, wie weit die Hoods, in wie viel Grad die eingedreht sein dürfen bei den Rennen, wo ich mich auch gefragt habe, ja, wie wollen die es am Ende kontrollieren, die dann da ziemlich strikt dastanden mit Schablonen, die über die Lenker geschoben haben und gesagt haben, das passt nicht, bitte nochmal verändern. Und so kann es ja auch gehen und dann ist für jeden klar, für jeden fair und vor allem ein Zeichen da so, das wird beachtet und dann weiß auch jeder, okay, dann verhalte ich mich so, dass das halt eben passt.
Ja, in dem Moment, wo eben auch Kontrollen stattfinden und wo es halt einfach auch fair ist, hält sich ja auch jeder dran, weil keiner will disqualifiziert werden. Und also das ist halt auch so ein Punkt, das ist ja eine Regel, so keine Ahnung, ob die jetzt was verändert oder ob die jetzt großen Sinn ergibt, aber sie ist nun mal da und wenn sie auch entsprechend kontrolliert und geahndet wird oder dann eben, dass man nicht sagt, boah, bei dir sieht es anders aus, du bist jetzt disqualifiziert, sondern sagt, schraub das jetzt um. Sonst kannst du nicht starten, dann ist ja, weißt du, dann ist ja ein Lösungsvorschlag da. Der Athlet ist nicht sofort dann sanktioniert, sondern du sprichst die Verwarnung aus und sagst.
Ja, ja, aber so ist es eigentlich immer bei diesen Sachen. Also wenn du das beim Einchecken so, dann darfst du, hast du immer noch die Möglichkeit, das umzubauen und zu verändern.
Ja, voll. Aber jetzt, also, keine Ahnung, wenn es dann halt irgendwie heißt, so ja, du checkst dein Fahrrad in die Wechselzone ein und wir werden das über Nacht stichprobenartig kontrollieren, ob deine Anbauten am Rad richtig sind. Und der Athlet kommt vielleicht in der Früh nicht mehr in die Wechselzone und wird darauf hingewiesen, dann stehst du halt da, das ist ja auch doof.
Ja, ja, das ist genau das. Also, ja, normalerweise ist es da immer so geregelt, dass das funktioniert, dass du noch was verändern darfst. Ja, keine Ahnung. Ich finde auch, man muss da einfach so ein bisschen situationsmäßig reingehen, gucken. Nicht alles ist gleich, nicht alles heißt genau das Gleiche. Zum Beispiel auch vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, diese durchgestrichene Linie, Dismount Line, Mount Line. Wenn du über diese Dismount-Line fährst, dann kannst du natürlich den Faktor haben, ey, du wolltest weiterfahren, länger irgendwie mehr Geschwindigkeit haben, wie auch immer, so, dann klar, okay, wird belegt mit einer irgendeiner Strafe. Es kann aber auch der Fall sein, ey, keine Ahnung, die Bremsen haben nicht wirklich gegriffen, du bist da aus Versehen mit drüber gerollt. So, und wenn du dann als Athlet nochmal umdrehst, wieder vor die Linie gehst und dann reinschiebst, dann ist es sowas, wo ich sage, okay, ist zwar initial mal drüber gefahren worden, aber dieser Zeitvorteil, der wurde ja direkt bereinigt, es wurde ja gezeigt, so, ey, sorry, das war irgendwie blöd, war mein Fehler so, ich will den aber auch beheben. So, und dann ist es doch alles fein und dann.
Hast du das damals bei mir gesehen, wie das bei mir war? Am Weichsee vorletztes Jahr?
Nee, ich glaube nicht.
Da bin ich nämlich, also ich habe die Linie überhaupt nicht, da war es regnerisch, schlechtes Wetter, ich habe es einfach nicht gecheckt, also nicht erkannt. Und dann habe ich natürlich, als ich es gesehen habe, habe ich sofort gebremst, aber wie gesagt, nasser Boden. Ich bin halt einfach weitergerutscht und dann hat natürlich sozusagen die Kampfrichterin, die da stand, hat natürlich gleich geschrien, hey, hier und hat so.
War alles natürlich.
Ja, also, sie hätte doch nichts sagen können.
Du hast gerade noch 5 Mal natürlich einen Satz gehört, deswegen frage ich, ob es
natürlich war. Ach so, okay. Ja, natürlich. Ich bin dann eben halt abgestiegen, habe mein Fahrrad zurückgeschoben, habe dann eben auch sozusagen Blickkontakt mit ihr gehabt und habe gesagt, ey, sorry, ich habe gerade versucht noch zu bremsen, aber es hat gerutscht und hat sie auch gesagt, ja, komm, mach weiter. So.
Ja, also, das ist doch genau sowas, was dann, so soll es ja sein. So, da sind Leute da, die irgendwie die Regel einhalten müssen, das ist vollkommen klar. Und dass es am Ende dabei halt um einen möglichst reibungslosen oder fairen Wettkampf für alle gehen soll und nicht darum, da sind Regeln, die müssen genauso zu 100% immer so eingehalten sein und wenn nicht, dann gibt es direkt eine Strafe und vor allem nicht irgendwie, und das haben wir auch in dem Feld halt ab und zu mal, Leute, die dann sagen, okay, ich habe jetzt mal eine Macht und die setze ich durch, und ich drücke allen was rein, so, das bringt dir am Ende das Ganze nicht weiter und das ist dann auch nicht im Sinne des Sports und im Sinne eines fairen Sports, sondern ja, da denke ich, gehört einfach auch ein bisschen Fingerspitzengefühl überall dazu und dann funktioniert das und ja, denke, wenn man das lang genug macht, mir ging es ja auch genauso, dass ich da schon verschiedene Situationen hatte, bei denen ich sage, das war ein wenig Machtgehabe, das war völliger ja. Quatsch, diese Entscheidung. Genauso anderswo dann schon, wenn man darauf hingewiesen wird, mit irgendwie freundlicher Sache, so, ey, pass auf, das und das war nicht so gut. Ja, okay, dann ist es auch vollkommen fein und genauso soll es ja sein. Also, ja, es ist manchmal ein schwieriges Verhältnis zwischen Referees und Athleten, aber oft auch einfach so, dass man sagt, ey, das geht respektvoll auf Augenhöhe und genauso soll es ja sein und dann ist das, glaube ich, was sehr, sehr Gutes und habe das Gefühl, dass in letzter Zeit besser wird auch auf jeden Fall.
Dafür zu diesem Thema Philipp und Schiedsrichter empfehle ich unsere allererste Folge Rote Karte raus.
Ja, stimmt.
Da haben wir über Philipps ganz spezielle Beziehung zu Kampfrichtern im Ligabetrieb gesprochen. Weil da gibt es schon, im Gegensatz zu dir, hast du schon ein paar Penalties mehr gesammelt. Ich habe nämlich noch gar kein einziges.
Jo, und da ist so ein bisschen das Thema, dass ich da auch sagen muss, da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt verhält, weil ich da ein bisschen, und das ist jetzt vielleicht ein guter Abschluss dafür, nochmal eine kleine Philosophie hier in diese Folge mit reinzubringen, oder weil ich nicht weiß, diese Änderung der Penalties oder der Penalties, wie der Schweizer sagt, die runter zu leveln im Sinne von weniger Zeit für verschiedene Verstöße. Und da geht es halt vor allem um Drafting-Sachen.
Ja, wäre gut, wenn mal Penalties vergeben werden.
Ob die am Ende irgendwie gut war, weil ehrlicherweise, wenn man einfach eine Rechnung aufmacht, ohne irgendwie den fairen Gedanken und sowas mit einzubeziehen, lohnt sich jetzt eigentlich viel mehr, oder es lohnt sich, Windschatten zu fahren, weil wenn man dafür eine Penalty bekommt, selbst wenn es noch zwei sind, das ist ja das Maximum, was man bekommen kann, bei der dritten ist man dann sowieso raus, wahrscheinlich sich dieser Zeitaufwand, also dieses Stehen am Ende, deckt mit dem, was man dann sparen konnte sozusagen. Mhm. Und das ist was, dass ich nicht weiß, ob das eine gute Entwicklung nimmt oder nicht.
Ja, da können wir jetzt nicht mehr drüber reden, weil das macht jetzt zu weit auf. Wir wollten auch eigentlich über Frauen und Männer reden, diese Folge, das haben wir auch nicht gemacht. Also, wir müssen jetzt hier ein Ende finden.
Gut, also das ist ein Ausblick, den ich euch allen damit reingebe. Könnt ihr gerne mal beobachten, macht mal eure eigene Studie
auf. Ich habe da meine eigene Beobachtung gemacht und habe festgestellt, dass immer noch zu wenig,
das runtergesetzt wurde.
Penalties vergeben werden und das leider auch einfach gang und gäbe ist, dass langsame Schwimmerinnen aus dem Profi-Frauenfeld bei schnellen Age-Groupern, die sie überholt haben, hinten dran fahren. Das ist einfach auch, was ist so, ich sage. Da dürfen wir jetzt gar nicht anfangen, drüber zu reden, weil das macht mich wütend. Und da denke ich mir, wenn das deine Renntaktik ist, dann hast du es einfach nicht verdient.
Okay.
Ende der Diskussion.
Yes. Schwimmen ist eh immer gut, von daher rein da.
Lohnt sich das auch zu trainieren. Tschüss.